Hi, wir sind's, Rebecca Piron und Christian Erhardt. Bevor wir mit der neuen Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands loslegen, hier noch ein heißer Tipp.
Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie.
Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum.
Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
Und natürlich die Rolle der Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung, von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de.
Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit. Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg.
Podcast mit Christian Erhardt.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich grüße Sie. Ja, wir haben wieder eine Mittagspause verbracht. Eine knappe Stunde haben wir diskutiert. Dieses Mal ging es um die Möglichkeiten zur Stärkung des Haushaltes. Ganz klar, in einer Zeit wie Corona, wo die Haushalte ja immer enger werden, da muss man sich überlegen, was kann man denn noch tun? Wie sieht es aus mit der örtlichen Bücherei? Wie bekommt der Tierpark? Wie bekommen viele andere öffentliche Institutionen in Zukunft eigentlich noch genügend Geld? Und genau das haben wir thematisiert und zwar mit Silke Niermann. Sie ist Geschäftsführerin einer Bücherei in Gütersloh. Außerdem haben wir gesprochen mit Dr. Nils Kramer. Er ist Leiter des Tierparks in Nordhorn und gleichzeitig Vizepräsident der Deutschen Tierparkgesellschaft, steht damit für weit über 100 Tierparks in Deutschland, die eben immer schon ganz besonders am Tropf natürlich auch der Kommunen und der Landkreise stehen. Und wir haben gesprochen mit Ralf Tiedemann. Er ist Lehrer, Bildungspolitiker und Kommunalpolitiker. Das Ganze im Rahmen der Friedrich-Naumann-Stiftung, die dazu eingeladen hatte, über ein Zoom-Meeting mit der Überschrift Verkauf von Namensrechten. Keine Frage, Millionen werden damit eingenommen, etwa in Stadien, in denen man den Namen verkauft, aber auch auf kommunaler Ebene bei kleinen Sportvereinen passiert das immer häufiger. Nur ist das wirklich eine sprudelnde Einnahmequelle? Oder doch der Verkauf der Seele? In der Mittagspause haben wir über diese Fragen diskutiert und Sie sollten sich das auf keinen Fall jetzt entgehen lassen, denn es sind spannende Ideen, spannende Argumente und vielleicht auch so ein paar Handlungsmöglichkeiten rausgekommen. Kurzum, ich bin mir sicher, das ist was für Sie. Viel Spaß. Frau Niermann, Sie sagen, Bibliotheken sind kommerzfreie und demokratische Orte und als solche sollten sie auch wahrgenommen werden. Das heißt, Sie wollen das Geld gar nicht.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, sie sind für mich einfach Orte, die nicht mit einem bestimmten, ich sag mal, wirtschaftlichen Image verbunden sein sollten. Also wir haben ja auch hier vor Ort große Firmen und ich sag mal, da kann man sich so ein paar Beispiele überlegen. Und ich glaube oder bin der Überzeugung, es wird für die Menschen immer die Stadtbibliothek bleiben. Also eine Namensänderung wird schon auch in den Köpfen sehr schwierig werden. Und ich möchte niemanden ausschließen, zu uns zu kommen, weil so ein bisschen Richtung Nomen est Omen dahinter irgendeine Vorstellung steckt, hinter einem meinetwegen Firmennamen. Also deswegen diese Sache kommerzfrei, offen und in dem Sinne finde ich auch demokratisch.
Wenn Sie sagen, es bleibt sowieso für die Menschen immer die Stadtbibliothek, Sie arbeiten ja an anderer Stelle durchaus damit, mit Buchpatenschaften oder ähnlichen Dingen, schließen Sie eine Kommerzialisierung grundsätzlich aus oder sagen Sie an dieser Stelle nur nein, eine komplette Namensgebung, die dann über allem steht, die geht mir zu weit oder anders gefragt, wie weit würden Sie gehen?
Also dies Letztere, das geht mir wirklich zu weit. Und wie gesagt, aus einer Erfahrung aus einer vorherigen Leitungsstelle, meiner ersten Leitungsstelle, da gab es so einen ähnlichen Fall, zwar mit einer Gesellschaftsstiftung, aber da hat sich das wirklich definitiv nicht durchgesetzt. Es blieb immer die Stadtbibliothek Herford war das in dem Fall. Und da wurde das Gebäude umbenannt. Ich sag mal, das ist so ein Weg, den man sich vielleicht vorstellen könnte. Aber es ist eben einfach, glaube ich, auch schwierig, Firmen so für solche Zwecke ins Boot zu holen, weil auch, es gibt so einen Fall in Berlin, die Volkswagen-Bibliothek, es durchaus dann kritische Anmerkungen gibt, als dann Volkswagen in entsprechendes schwieriges Fahrwasser mit dem Abgasskandal gekommen ist, ob es denn dann noch so sinnhaft ist und so gut ist für das Image der Bibliothek, sie weiterhin Volkswagen-Bibliothek zu bezeichnen. Also da merkt man schon, ne, diese Gratwanderung, die ist sehr, sehr knapp. Und für uns wäre es eher etwas, was so ein bisschen Richtung Mäzentum geht oder kulturelle Unterstützung und ein sehr vorsichtiger Umgang mit dem Firmennamen, so sage ich es mal.
Okay, das heißt also, Sie würden aber auch ausschließen, weil Sie eben in Gütersloh sitzen, ist dort jemand gibt, sage ich mal, der im Bereich Zeitschriften, Bücher sehr aktiv ist. Also auch das wäre für Sie, obwohl es sehr nah an Ihnen dran wäre, was vielleicht zum Image an der Bibliothek passen würde, dann aber doch ein No-Go.
Ja, die Frage ist sowieso sehr speziell, weil wir sind als GmbH aufgestellt und unser Minderheitsgesellschafter mit 49% ist die Bertelsmann Stiftung. Früher war es Bertelsmann Firma, jetzt ist es seit vielen, vielen Jahren auch die Bertelsmann Stiftung. Insofern werden wir sowieso immer so mit diesem Konzern und mit Bertelsmann in Verbindung gebracht. Und ganz ehrlich, man muss da eher schon dann dagegen reden und sagen, wir haben nicht nur Bertelsmann Medien und Bücher im Bestand. Wir bekommen aber von denen auch eine Unterstützung. Aber das ist eher so aus diesem kulturellen Engagement der Firma benannt. Also wir müssen da jetzt keinen Aufkleber draufsetzen. Das kommt jetzt alles von Bertelsmann. Mhm. Und das würden wir auch nicht so machen wollen. Also das, also ich sag mal so eine Gratwanderung einer Win-Win-Situation. So, dass dieser Name schon auftaucht, der taucht auch bei uns unter den Förderern auf der Homepage. Aber ich sag mal nicht in so einer Form, weil wir eben einfach auch niemanden ausschließen wollen. Ne? Also aufgrund dessen.
Okay, ich möchte nicht ausschließen an der nächsten Stelle Nils Kramer. Ich hatte ihn schon kurz vorgestellt, den Direktor des Tierparks in Nordhorn. Und er sagt, der Verkauf von Namensrechten rettet nicht eine Tierart vor der Ausrottung. Im Moment haben Sie aber, glaube ich, eher das Problem gar nicht der Ausrottung, sondern vor allem das Problem, dass nichts geöffnet ist und somit einfach keine Einnahmen da sind. Oder wie schwer ist die Situation im Moment für Sie?
Ja, vielen Dank, Herr Erhard, für die Einführung. In der Tat, im Moment ist auch die Zoowelt, wie so viele andere Läden und Geschäfte in Deutschland, im Moment eine bedrohte Spezies. Und aufgrund von Corona kämpfen natürlich sehr viele ums Überleben. Das trifft uns auch seit einem halben Jahr oder ein halbes Jahr von diesem gesamten Jahr Corona sind wir bereits geschlossen hier. Und das geht natürlich tatsächlich nicht spurlos an uns vorbei. Insofern auch dies ein spannendes Thema, Verkaufs von Namensrechten. Und ja, ich will dazu sagen, dass man natürlich, wenn man sich an diesem Thema nähert, so ein bisschen auch überlegen muss, welche Wirkung erziele ich. Darauf zielt auch so ein bisschen mein Eingangsstatement ab. Denn wir bewegen uns hier, nochmal zur Erinnerung, auch in der Regel im öffentlichen bzw. im kommunalen Raum. Und es schwang auch so ein bisschen ja in der Einladung auch zu dieser Veranstaltung mit, so ein bisschen auch die Hoffnung, ob vielleicht dadurch eben auf anderer Seite, nämlich auf kommunaler Seite, dann dadurch vielleicht auch Gelder eingespart werden können. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann ist es ein Geben und Nehmen. Es zahlt nur jemand anders. Und dann sind eben die großen Themen, die wir haben, die mit eben dann auch der Punkt Glaubwürdigkeit als nächstes großes Thema sozusagen in Gefahr, weil in der Regel ist die Zoowelt ja gemeinnützig. Die wissenschaftlich geführten Zoos haben vier Hauptaufgaben. Das ist Erholung und Freizeit in Deutschland, anders als in anderen Staaten, auch seit nicht erst seit Bismarcks Zeiten ein staatliches Gut, Artenschutz, Bildung und Forschung. Und da kann ich an das anknüpfen, was Frau Niermann sage, gerade für den Bereich Bildung und Forschung ist natürlich die Vereinnahmung durch bestimmte Marken immer auch durchaus kritisch zu sehen. Da ist ja die Unabhängigkeit und die Freiheit der Bildung und der Forschungsarbeit immer sehr wichtig. Und vor dem Hintergrund, dass ich mal in Zweifel stelle, dass tatsächlich wirklich am Ende mehr Geld in den Zoos landen würde, ist bei unserer eigentlichen Arbeit dem Schutz und dem Erhalt von Tieren nicht gedient, weil am Ende nicht mehr Geld, sondern nur anderes Geld sozusagen zustande kommt. Die These stelle ich jetzt mal auf. Und der dritte Aspekt, der vielleicht auch nochmal in der Diskussion wichtig ist, den man einwerfen kann, ist natürlich auch die Relevanz. Also vor allen Dingen auch die Relevanz der für den anderen Partner. Wer soll's denn zahlen? Und ähnlich wie bei Bibliotheken gilt eigentlich da auch die Feststellung, dass Zoos, auch wenn wir in Deutschland ein sehr zooaffines Land sind, doch im Kern regionale Ereignisse sind. Das heißt, der Tierpark Nordhorn, wir haben 500.000 Gäste im Jahr, aber ich kann im Prinzip in Abhängigkeit der Fahrdistanz kann ich einen Radius drum ziehen und weiß, wo wir sozusagen werbewirksam auftreten. Diese regionale Relevanz eines einzelnen Unternehmens, bei noch etwas größeren Zoos mag das etwas größer sein, bei kleineren etwas kleiner dieser Radius, aber es sind im Prinzip ja stationäre Einrichtungen, wenn man so möchte, die eine gewisse Relevanz in ihrer Region haben. Und damit ist es natürlich schwer, auch jemanden zu finden, der über Liebhaberei hinaus Geld bereit ist, um eine Werbeleistung zu erzielen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den man nicht verkennen darf in dieser Diskussion. Und auch Frau Niermann hat es schon gesagt, beziehungsweise wir haben mit Frau Niermann schon die Frage diskutiert, die finde ich ja auch richtig. Allianz Arena ist gerade das Stichwort gefallen. Ja, es ist der Ort, der den Namen bekommen hat, nicht der Verein. Auch das darf man nicht vergessen. Also der Tierpark Nordhorn, wenn das jetzt der Allianz-Tierpark wäre, gibt er den Namen ab, nicht den Ort. Und ich glaube, das wird in der Diskussion durchaus auch verkannt. Natürlich ist es, weil wenn ich höre 7 Millionen, ja, das ist eine nette Summe. Da kann man einiges auch im Artenschutz, in der Bildung und in der Forschung bewegen, keine Frage. Aber dann muss sich eben auch jedes Unternehmen und nichts anderes sind auch wir als gemeinnützige GmbH die Frage stellen, wir würden den Namen des Ortes, des Austragungsortes sozusagen weggeben und in Verbindung mit dem eigentlichen Firmennamen, mit dem Markennamen. Und das ist dann doch eine Nummer zu groß. Das kann ein Fußballverein meinetwegen, der ja immer in der freien Wirtschaft dann auch unterwegs ist und nicht im öffentlichen Raum. Also Bayern München bleibt Bayern München, egal wie das Stadion heißt. Ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Fußballfan. Im Zweifelsfall ist mir das auch völlig egal, wie das Stadion heißt. Also mir persönlich jetzt. Da kann ich tatsächlich relativ, also ich gehöre nicht zur Zielgruppe, sage ich mal so. Ich weiß gar nicht, Bayern ist Allianz, glaube ich.
Ja.
Ich gehöre da nicht zur Zielgruppe, sage ich mal so, die da angesprochen wird. Aber Bayern München kenne ich. Das ist vielleicht der ganz große Unterschied.
Sie sprechen davon, dass das Geld möglicherweise nur woanders herkommt. Nun ist die Grafschaft Bentheim jetzt nicht die ärmste Region Deutschlands. Sie haben einen Bürgermeister in Nordhorn, der sehr eng mit Ihrem Tierpark ja auch verbunden ist. Den kenne ich mich ganz gut. War nämlich selber mal Tierparkdirektor bei Ihnen. Trotzdem müssen auch Sie im Moment befürchten, dass nach Corona natürlich die Finanzen auch in der Grafschaft Bentheim, die ja Träger als Landkreis sind, bei Ihnen einfach einbrechen. Das heißt, wenn dort irgendwann die Ansage kommt, wir können euch diese Förderung nicht mehr geben wie bisher, wäre es dann nicht wenigstens, naja, gut, wenn Sie das Geld wenigstens halten könnten, um, ich sage mal, eine Tierart vor der Ausrottung zu bewahren? Oder würden Sie dann lieber sagen, nee, dann müssen wir über kurz oder lang weniger Tiere haben? Wäre das die Alternative?
Naja, ich sag mal, es ist das Gesamtpaket natürlich. Ne? In der Realität ist es das Gesamtpaket. Wenn Lösungen so einfach wären, wäre es ganz einfach. Aber es sind natürlich tatsächlich verschiedene Stellschrauben. Jetzt muss man wissen zum Hintergrund, die Tierpark Nordhorn GmbH finanziert sich zu, bilanziell ist das nicht ganz richtig, aber im Prinzip zu 100% aus Eintrittseinnahmen. Das heißt, deswegen trifft uns die Krise im Moment auch hart und klar ist es verlockend. Aber wir haben zum Beispiel, ich kann das am Tierpark Nordhorn ganz gut sagen, wir haben zum Beispiel relativ früh angefangen, dort auch uns Gedanken zu machen ums Marketingkonzept. Und in der Tat kann man sich bei uns beteiligen. Und wir haben auch einen Sponsor bei uns im Park, wo wir dann auch festgelegt haben, ich sag mal, was sind die Beträge? Und ich glaube, da ist dann auch im öffentlichen Raum schnell ein Unverständnis für Größenordnung. Also Sie haben gerade gesagt, 7 Millionen für die Allianz Arena und ähnliches Größenordnung. Ja, vielleicht nicht ganz so groß, aber ich sag mal, um bei uns ein durchsichtiges Namensschild in der Größe meines Surface-Geräts zu haben, wo dann in schwarzen Buchstaben draufsteht, muss man bei uns auch einen 6-stelligen Betrag hinlegen. Also da reden wir noch nicht über den Namensrechte. Und das ist tatsächlich etwas, das ist, glaube ich, auch hat auch mit dem Selbstverständnis der Einrichtungen zu tun. Und da, glaube ich, können auch öffentliche Einrichtungen, auch Zoos, auch Zoo-Kollegen, denen sage ich das auch immer wieder, auch noch lernen. In der Regel wird sich unter Wert verkauft. Auch was Marketingleistung angeht. Ich sagte gerade, wir sind ein regionales Ereignis, keine Frage. Aber immerhin 500.000 Ansprechpartner, also sprich Kunden, haben wir hier auch. Das darf nicht vergessen werden. Und das ist eine Werbeleistung, die hier zumindest in dieser Region niemand anders erbringen kann für die örtliche Bevölkerung. Also wir haben den Kunden hier vor Ort. Also wenn wir ein Schild aufstellen, hat das eine andere Bedeutung als eine Werbeanzeige in der Zeitung. Da muss sehr viel mehr Geld in die Hand genommen werden. Und das muss man gegenrechnen. Anderes Beispiel, ich habe auch schon Anfragen gehabt, auch von örtlichen Arztpraxen, die wollten dann 500 Euro spenden und ein 2 Meter großes, 50 großes Schild irgendwo hinhängen. Das meine ich mit der Relation. Also erstmal eine Wertigkeit auch im öffentlichen Raum. Da ist fremdes Geld oder Sponsoring ist da noch ein unterentwickeltes Thema. Und ich glaube, das wäre der Punkt, wo man ansetzen kann, vernünftiges Sponsoring aufzubauen, ein Bewusstsein zu schaffen, was die eigene Marketingleistung auch wert ist, was sie und dann es entsprechend auch einordnen. Also wir haben es für uns gemacht und ich kann nur sagen, wie gesagt, sind alle herzlich eingeladen, 6-stellige Beträge, ab dann gibt es auch ein Glasschild im Tierpark, alles andere findet außerhalb des Tierparks statt.
Ich lerne also auf jeden Fall, da ist marketingtechnisch noch ein bisschen Luft nach oben. Trotzdem, Ralf Tiedemann, Sie haben einiges schon an Gegenpositionen gehört, weil Sie nämlich sagen, im Sport ist der Verkauf von Namensrechten eben Teil einer langfristigen Gesamtstrategie und das sollte auch bei kommunalen Einrichtungen der Fall sein. Wenn Sie nun diese ganzen Einwände hören, viel Image, was da die Rede ist, wir haben andere Möglichkeiten, stehen Sie noch zu der These oder sagen Sie, die beiden Vorredner haben recht?
Also ich freue mich erstmal ganz, ganz doll darüber, dass ich so tollen Input bekomme. Also mir war das mit dem Zoo nicht so klar. Das ist, aber wenn ich drüber nachdenke, natürlich sind 500.000 Besucher echt eine Hausmarke. Und tatsächlich sollte man genauer hinschauen. Völlig richtig. Ich weiß es aus dem Sport, dass tatsächlich Dinge finanziert werden. Die GEMA Arena in Zehdenick ist gerade ein Beispiel. Die haben das zwar nicht aufgrund der Corona-Krise gemacht, sondern die sind einfach sportlich aufgestiegen in die Brandenburg-Liga. Und da hat die Ortsverwaltung quasi gesagt, ja, das wird die Gemeindeverwaltung, das können wir machen, kann die Mannschaft nicht teilnehmen. Ja, das kostet viel Geld dieses Jahr und das finde ich völlig nachvollziehbar. Ich weiß, die Orafol-Arena in Oranienburg hat den Namen hergegeben, also hieß vorher anders, nach einer Person. Jetzt heißt sie Orafol. Orafol ist ein großer Mäzen in Oranienburg. Die unterstützen jede Menge Dinge, auch das Schloss in Oranienburg. Also auch sehr positiv und weil langfristig angelegt. Ich sträube mich tatsächlich davor, Dinge wie so ein Strohfeuer rauszugeben. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich habe gelesen, in Dortmund gibt es das Urlaubsguru Waldstadion vom ASC 09 Dortmund. Hammer, ja, ich freue mich über so eine Namensgebung, keine Ahnung, ist in Dortmund, ist auch ein kleiner Verein, der aber tatsächlich gemerkt hat, in der Oberliga, ich kann auch was machen mit meinem Stadion und da ein bisschen Geld reinholen. Also im Sport ist das legitim und auch nachvollziehbar, wobei ich denke, die meisten Vereine haben gar keine eigenen Anlagen, gerade hier im Osten. Ich bin in Berlin im Vorstand der Hockeybären. Wir sind auf städtischen Sportplätzen unterwegs, teilen uns das mit einer Fußballmannschaft und oder noch zwei Mannschaften, glaube ich sogar. Von daher würden die, glaube ich, was dagegen haben, wenn wir dann Namensgeber ranholen und sagen, das Stadion heißt ab jetzt so. Ja, schwierig, geht also in der Stelle nicht. Ja, ich weiß, im Westdeutschland gibt es eigene Anlagen, Privatbesitze, es gibt es im Hockey auch ganz viel. Die können tatsächlich machen, was sie wollen an der Stelle, wenn dann jemand wäre, der dann was Geld geben möchte. Bei öffentlichen Einrichtungen, ich bin nicht ganz dagegen. Ich finde tatsächlich, wenn man eine Struktur, ein Konzept sich langfristig erarbeiten würde, wäre das gar nicht so schlecht. Mir hat eine Kollegin gesagt, in der Bibliothek könnte man doch zum Beispiel eine Tablet-Ecke einführen, die von Microsoft oder von Coca-Cola oder wem auch immer gesponsert wird, sodass man digitale Medien als Top obendrauf, wenn die Kommune das nicht bezahlen kann, mitfinanziert. Wenn es einen Sinn hat oder Sinn ergibt quasi, dann bin ich dabei. Ansonsten fällt mir das tatsächlich auch schwer.
Sie sind ja kommunalpolitisch auch unterwegs. Immer dann, wenn wir über kommunale Institutionen sprechen, muss ja letztendlich ein Aufsichtsrat oder die Kommune, ein Stadtrat, wie auch immer, am Ende dort auch mitspielen. Wie schätzen Sie denn das politisch ein, wenn jemand auf die Idee kommt, ich hätte da jemanden, wäre das politisch überhaupt durchsetzbar? Oder würden Sie da sagen, da wird es ohnehin schon schwierig? Oder machen Sie gerne auch Werbung dafür zu sagen, so bitteschön, liebes Stadtparlament, steh dem mal positiv gegenüber?
Ja, letztlich hat das Stadtparlament oder die Gemeinde haben ja auch einen Auftrag und Dinge öffentlich zu finanzieren. Wenn es am Ende nicht reicht, um den Mehrwert zu erzeugen, ja, weil es budgetär nicht herzugeben ist, dann würde ich sagen, ich mache dafür Werbung auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber nicht in normalen Strukturen.
Weil ich frage das deshalb, weil Herr Kramer eben auch sagte, naja, es kommt das Geld nur von woanders. Weil es könnte natürlich Kommunen jetzt auch auf die Idee kommen, ja, wunderbar, ich kürze mal meinen Anteil, die kriegen schon irgendwie einen Sponsor. Das wäre ja dann eine Gefahr, mit dem keinem geholfen ist. Also möglicherweise einem Sponsor, aber das wäre es dann auch, oder?
Ja, also etwas, wo ich auch gleich geschmunzelt habe. Ich fände es ganz schade, wenn es dann so wäre, dass man sich Gedanken macht und ein neues Konzept aufsetzt und am Ende kommt nicht kein Mehrwert unten raus. Also das darf nicht sein und das muss auch Bedingung sein, dass es tatsächlich einen Mehrwert gibt.
Trotzdem gibt es ja, Frau Niermann, Sie hatten das vorhin schon angesprochen, eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten, auch jetzt schon, wie Sie, ich sage mal, als Büchereien in Deutschland versuchen, zusätzlich neben den Gebührengeld einzunehmen. Was mir zum Beispiel immer wieder einfällt, sind so Buchpatenschaften bei so Restaurierung von Büchern. Sie sagten ja, Sie lehnen nicht grundsätzlich solche Möglichkeiten ab. Was gibt es denn für zusätzliche Möglichkeiten, damit die Gebühren, auch weil Sie von einem demokratischen Prozess und einem nicht kommerziellen Prozess sprechen, damit, ich sage mal, diese Gebühren nicht ins Unendliche steigen müssen und, ich sage mal, trotzdem die Kommune ja finanziell nicht zu viel zuschießen muss. Was machen Sie denn schon und was können Sie sich gut vorstellen an Sponsoring-Methoden und Möglichkeiten?
Also wir versuchen das zum Beispiel gar nicht so über in Anführungsstrichen Geldflüsse zu machen, sondern wir sagen, wir bieten unser Haus, unsere Infrastruktur und wir bieten anderen die Möglichkeit, zum Beispiel Veranstaltungen bei uns zu machen. Das heißt also, wir haben dann selber keinen großen Veranstaltungsetat, sondern sagen, das müsst ihr organisieren. Wir organisieren die Pressearbeit für euch. Wir organisieren die Logistik vor Ort, ne, den Abend. Und das ist sowas, wo wir bisher so ganz gut mitgefahren sind, weil ich sag mal, ansonsten natürlich auch sowas wie Sponsoring-Verträge. Ne? Es gibt dann ja einmal die Spende und es gibt Sponsoring. Und beim Sponsoring ist es natürlich wirklich so, welche Frequenz erreiche ich? Und damit muss das natürlich ein realer, nachvollziehbarer Betrag sein. Und das wäre bei uns auch so. Also wir haben jetzt keine 500.000, aber wir haben im Normalfall circa 200.000 Besucher im Jahr bei uns im Haus und natürlich fast eine halbe oder über eine 500.000 Ausleihen. Da könnte man natürlich auch sagen, so in jedes Buch klebe ich jetzt irgendwie so einen Aufkleber rein, ne? Wo wenn das Buch dann irgendwann weg ist, ja, dann irgendwann kommt ein neuer Sponsor. Wir haben natürlich auch unsere Bibliothekskarten mit einem Logo bedruckt. Also das sind so Sachen, die natürlich irgendwie denkbar wären, aber dann schon in solche Größenordnung auch kommen, wo dann, wie Herr Kramer ja schon zu Recht sagt, dann die Frage im Raum steht, würde das jemand machen für eine lokale Einrichtung? Also wir haben eben nicht diese, ich sag mal, diese Publicity und diese Wirkung wie ein ja Bayern-München-Verein, wo dann in der Sportschau steht und heute Abend in der Allianz Arena dieser Name natürlich viel breiter auftaucht, als das bei uns hier lokal vor Ort der Fall ist. Also ich sag mal so, im Kleinen versuchen wir schon, ich sag mal so, mit dem Budget, was wir haben, das, ich sag mal, beste, meiste an Service und Angebot und ja, Veranstaltungen herauszuholen in Form eben von vielen, vielen Kooperationen. Und wie gesagt, das sind nicht unbedingt für uns Geldflüsse, die das möglich machen. Also da haben wir viele andere Möglichkeiten auch.
Herr Kramer, bei Ihnen ist ja der Klassiker eigentlich die Tierpatenschaft. Also ich habe das erlebt vergangenes Jahr bei Ihnen ganz in der Nähe in Rheine zum Beispiel. Da hatten die Tiger Drillinge bekommen und dann wurde über eine Auktion irgendwie die Namensrechte vergeben. Fand ich ganz nett. Diese Möglichkeiten nutzen Sie ja auch schon. Ist es aber nicht dann auch ein Stück weit ein Verkauf dessen? Weil ich meine, diese Tiere tragen dann den Namen. Da ist dann im Zweifelsfall auch ein Logo mit dabei zu sehen. Von der Allianz Arena oder wie auch immer. Ist das wirklich was anderes oder würden Sie nicht am Ende sagen, eigentlich ist das ähnlich, auch wenn ich ganz so prominent, Klammer aufbringe, weniger Geld, dafür kann ich es 300 Mal machen, je nachdem, wie viele Tiere man denn so im Zoo hat.
Ja, ich sag mal, die Frage ist natürlich berechtigt, wobei ich da schon einen Unterschied sehe, ob ich mich, ich sag mal, als Institution, als Ganzes unter einen anderen Namen stelle und jetzt der, bleiben wir bei dem Beispiel Allianz Tierpark in Nordhorn werde, oder ob ich eben Einzelkomponenten dann rausbreche und dort mir Sponsoring-Partner suchen, weil da bin ich ganz bei Herrn Tiedemann. Ich glaube, jede Einrichtung sollte sich ein Marketing und ein langfristiges Marketingkonzept überlegen und auch eine erstmal eine Wertigkeit für sich und für die eigene Leistung. Also wo stehe ich, was kann ich an den Mann bringen und was will ich auch an den Mann bringen, schon machen, weil natürlich machen wir das. Und das gibt es auch im größeren Stil. Also wir haben jetzt in der Corona-Zeit haben wir unsere Patenschaften mehr als verdreifacht. Von 400 Paten sind wir jetzt bei 1300. Sind in der Regel Privatpersonen, also auch Firmen, aber in der Regel dann doch Privatpersonen. Bei den Firmen haben wir andere Möglichkeiten, sich einzubringen. Und das ist jetzt auch dieses, wenn man nicht die große Frage aufwirft, Namensrechte gleich komplett auch der Wirkungsstätte, da sehe ich, wie gesagt, einen echten qualitativen Unterschied zum, also eines Zoos sozusagen zu einem Stadion, weil der Verein davon unberührt bleibt sozusagen. Da sehe ich einen echten qualitativen Unterschied. Aber es gibt natürlich durchaus, ich nehme jetzt mal die Kollegen in Duisburg, die haben schon eine Schau ins Land Katar-Anlage. Aber auch da, ich kenne den genauen Vertrag nicht, aber ich meine, es war auch Millionenbetrag, der dort an Leistung aufgebracht wurde. Da ging es auch um Flüge, die für die Koalas übernommen wurden, um dann das seltene Futter oder das schwer zu bekommende Futter zu kriegen. Also oder irgendeine Sparkassen-Erlebniswelt. Also im Kleinen gibt es das sehr wohl, natürlich auch in der Zoowelt. Und ich glaube, das muss auch das Ziel jedes Marketingskonzept sein. Von der Basis, die ich habe, das schließe ich dann auch die öffentliche Hand mit ein, sozusagen auch Zuschüsse an kommunale Einrichtungen, auf dieser Basis sozusagen das Ganze weiterzuentwickeln und entsprechend dann auch ein langfristiges Marketingkonzept aufstellen. Und ein Baustein darin sind natürlich dann auch Namen. Aber dieses große Ganze, da würde ich tatsächlich vor warnen, weil das doch auch, was die Glaubwürdigkeit angeht, einen ganz anderen Eindruck macht, als wenn ich einen Teil oder eine Veranstaltung oder eine Patenschaft an Firma XY gebe.
Sehr spannend. Es kommt direkt eine konkrete Frage. Das verbinde ich nochmal kurz mit dem Hinweis. Wir haben jetzt in dieser Live-Veranstaltung hinter dem Podcast nicht mehr die Möglichkeit, alle diejenigen, die jetzt dabei sind, können über diese F&A-Funktion tatsächlich Fragen stellen. Das ist die erste Frage direkt an Sie, Herr Kramer, gekommen mit einem ganz konkreten Beispiel, das ich gerade in der Corona-Pandemie sehr spannend finde. Dort schreibt jemand, Herr Kramer, derzeit sind viele Aquarien geschlossen aufgrund der Corona-Situation. Wäre es nicht denkbar, dass zum Beispiel ein Hersteller von Luftentkeimungsanlagen das Aquariumhaus mit Luftreinigern komplett ausstattet, sodass dieses wieder geöffnet werden darf und dafür seinen Namen am Aquarium anbringen darf. Also eine gute Sache, sehr eng verbunden, diese Luftfilter dann tatsächlich mit dem Aquarium. Ist so etwas für Sie denkbar oder geht Ihnen das zu weit?
Ja, dann bin ich wieder bei dem Punkt von gerade. Also wo setze ich dann an? Sprich, setze ich an, tatsächlich will der dann das Aquarium unter Luftreinigungsfilteranlagen Hersteller XY laufen lassen oder will der nur die Marketingleistung mitnehmen und sagen, ich, lieber Tierpark, wir vereinbaren so und so oft, berichtet ihr darüber in den Presse, in den Eigenmedien und Ähnliches und nehmt die Werbeleistung mit, verteilt noch einen Flyer an unsere Dinge, an unsere Besucher und macht noch ein Hinweisschild. Ich sag mal, dann kann man drüber reden und kann ins Geschäft kommen. Am großen Ganzen, da würde ich immer vorwarnen, weil das die eigene Marke eben. Also das ist, glaube ich, wirklich der qualitative Unterschied. Ich wiederhole mich, aber man verwässert dann die eigene Marke. Also der FC Bayern München würde sich auch nicht umnennen in Allianz Bayern München oder sonst was, sondern da ist es nur die Spielstätte. Und insofern muss man da immer sehr sorgfältig hingucken, was man da machen kann. Aber wenn der Zuhörer jemanden kennt mit den Luftentkeimungsanlagen, ich hätte mehrere Interessenten, die kann ich sofort in Kontakt bringen mit den Aquarien.
So, Herr Tiedemann, jetzt wollte ich Sie gerade fragen, weil der erste Teil der Rede von Herrn Kramer klang tatsächlich sehr stark nach doch einer gewissen Zurückhaltung. Zum Schluss hat er dann doch noch alle Luftreinigungshersteller eingeladen. Trotzdem an Sie die Frage, Herr Tiedemann, haben Sie den Eindruck, dass viele öffentliche Institutionen da vielleicht etwas zu vorsichtig sind oder noch nicht forsch genug daran gehen oder einfach gewisse Ängste noch haben?
Ja, es gibt bestimmt Ängste auch da, aber letztlich besteht auch immer die Möglichkeit, solche Leistungen über eine Spende zu finanzieren, ohne jetzt direkt eine Gegenleistung anzuknüpfen. Also ich stelle mir das auch gerade vor, wie im Zoo diese Lüftungsanlagen stehen und man wirbt damit. Finde ich ein bisschen grob, ehrlich gesagt, aber gut, es gibt für alles ein Konzept. Nee, ich glaube tatsächlich, ein bisschen mehr Mut wäre gut, wenn da Zurückhaltung wäre, natürlich, aber erstmal um nachzudenken und um sich selbst zu analysieren, wie Herr Kramer richtig gesagt hat, und zu gucken, was ist überhaupt mit Potenzial da, was kann ich dann überhaupt anbieten. Dementsprechend dann zu schauen, wer würde darauf passen. Also das macht man im Sportmarketing auch so, dass man halt tatsächlich dann über die Analyse rausgeht und guckt, wer ist denn passgenau dafür geeignet. Ja, das könnte man im Kommunalen genauso machen, wenn man das wollte. Aber dafür müsste man natürlich wahrscheinlich auch das entsprechende Personal haben oder die beratenden Agenturen, die wieder Geld kosten. Also es beißt sich manchmal ein wenig, ja, weil zu viel zu erwarten davon. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man analysiert und die Frage ist, ob das Personal da ist in Verwaltungen, die das leisten können, um dann entsprechend loslegen zu können, weil das bindet einfach auch viel Personal und nicht umsonst gibt es halt auch Agenturen dafür.
Sagen Sie, ein bisschen mehr Mut wäre gut. Ich bleibe mal bei diesen Luftfiltern. Ich hatte eben gesagt, Sie sind hauptberuflich Lehrer. Auch da läuft im Moment die Diskussion, die möglichst die Schulklassen mit Luftfiltern auszustatten. Würde es Ihnen zu weit gehen, wenn ich sage, gut, Sie bekommen die für so einen 60 Quadratmeter Klassenraum, sage ich mal, kosten die Geräte auch locker mal 1.000 Euro und mehr. Wenn da jetzt der große Aufkleber drauf wäre, gesponsert von der Firma, wird Ihnen das zu weit gehen oder wäre das auch Teil dessen, wo Sie sagen, jawohl, das kann Kommune ruhig machen?
Ja, je nach Bildungsträger. Das hätte ich mir im Winter gewünscht, als es sehr, sehr kalt war, als wir gelüftet haben. Also wir haben ja die 10. Klassen in der Schule und wir müssen halt alle 30 Minuten lüften spätestens. Das ist schon echt kalt. Jetzt zum Frühjahr hin brauche ich wahrscheinlich keine Luftfilter mehr. Weiß ich nicht, wenn alle wieder in die Schule kommen, wahrscheinlich dann doch. Und langfristig wäre das sicherlich auch sinnig. Also mich würde es tatsächlich nicht stören. Nein. Ja, wenn ich darauf warten muss und es passiert nichts, dann ist es schade, wenn das beschleunigt wird durch diesen Aufkleber auf dem Gerät, bin ich dabei.
Aber vielleicht darf ich da ganz kurz einhaken, weil ich sag mal, ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man über langfristige Marketingkonzepte spricht, was nicht vergessen werden darf, ist kurzfristiges Geld niemals gegen langfristige Ziele und Ideen und auch Konzepte eintauschen. Also natürlich ist das Problem der Aquarien, was jetzt der Zuschauer angesprochen hatte, sehr wichtig, mit Luftreinigungsanlagen oder auch in Schulen, ja. Aber ich muss ja ein langfristiges Konzept haben. Und wenn ich an dem Punkt bin, dass ich sag mal, dafür mich ja verkaufen muss, um das Wort auch mal im bösen Kontext sozusagen zu nehmen, dann habe ich mich natürlich schon in eine sehr, sehr, sehr auswegslose Lage manövriert. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich immer nur verraten kann, und Abstand zu nehmen, wenn man sich so unter Druck setzen lässt, dass man aus wirtschaftlichen Gründen gar keinen Handlungsspielraum mehr hat und mit dem Rücken zur Wand steht. Also das in ein Gesamtkonzept einzubetten, da finden sich sicherlich Wege und Möglichkeiten, aber niemals das kurze Geld gegen langfristige Ziele austauschen.
Langfristig heißt ja immer auch kurzfristig schon anzufangen, Frau Niermann, damit bin ich bei Ihnen. Haben Sie denn, weil Herr Tiedemann das eben ansprach, man braucht natürlich auch das Personal dafür, haben Sie denn überhaupt die Leute, sage ich mal, die in der Lage wären, auch Marketing-Experten ein Stück weit sind, die so ein langfristiges Konzept bei Ihnen entwickeln können oder könnten?
Nein, also das war ein guter Hinweis von Herrn Tiedemann. Wie viel stecke ich rein, um welches Geld zu bekommen? Ne? Also wie viel muss ich eigentlich auch investieren, um im Grunde sozusagen so einen Geldfluss dann irgendwo aufrechtzuerhalten oder überhaupt aufzubauen? Und die Leute haben wir nicht. Also ich sag mal so, wir sind ein Team von 35 Kollegen. Wir haben auch noch an 9 weiterführenden Schulen Schulbibliotheken, die von einem Teil der Kollegen sozusagen dort eingesetzt sind. Wir haben hier in der Geschäftsführung, also da gibt es mich, es gibt eine Stellvertretung und es gibt einen kaufmännischen Leiter mit auch einer reduzierten Stundenzahl und das war's. So. Und eine Kollegin, die mit einer halben Stelle sich für Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Also insofern müssten wir da auch einkaufen, da ein Konzept erstellen lassen. Wir fahren aber jetzt schon seit Jahren, also wir sind seit 1984 GmbH. Es gab auch schon sehr schlimme Zeiten, wo es auch darum ging, hier zu reduzieren und abzubauen. Das ist auch personell dann gelaufen. Aber wir haben ein relativ großes Gebäude, also das, was Sie im Hintergrund sehen, ist zum Beispiel unsere große Glaskuppel von großen Atrium. Unsere Bibliothek hat so ein bisschen einen Kaufhauscharakter, sag ich mal, architektonisch. Aber wir haben eben Flächen vermietet. Also wir haben einfach dann nochmal geguckt, okay, wir Verbraucherzentrale ist ein Mieter bei uns, vom Kreis eine Stelle für Selbsthilfeberatung ist ein Mieter bei uns. Wir haben das Lesecafé verpachtet, also das haben wir auch abgegeben. Also wir versuchen da schon in Anführungsstrichen auch so wirtschaftlich zu denken, dass wir sagen, wo gäbe es vernünftige Einnahmequellen, ohne eben im Grunde sich zu verkaufen oder seine Seele zu verkaufen. Also ich muss einfach sagen, ich sehe, das ist auch so die Haltung, die wir in den öffentlichen, also zumindest auch in den öffentlichen Bibliotheken, ich denke, wissenschaftlich mit ein bisschen anderer Färbung auch nochmal haben. Wir sehen uns wirklich als, gibt so diesen Begriff der dritten Orte mittlerweile auch, also wirklich als gesellschaftliche Orte, also wo sich eine Stadtgesellschaft auch begegnet, trifft, und zwar jeder aus der Stadtgesellschaft. Und ich sag's mal jetzt so als krasses Beispiel, wir haben ja eine große Firma hier in der, nicht direkt in Gütersloh, aber im Kreis Gütersloh, ist ja auch letztes Jahr groß durch die Medien gegangen, Tönnies. So, jetzt sagen wir mal, wir sind Stadtbibliothek Gütersloh im Tönnies-Haus oder so. Ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Jeder Veganer würde sich verweigern, in dieses Gebäude zu gehen, weil er wirklich da, also diese Befindlichkeiten und das wollen wir gar nicht, das will ich gar nicht irgendwo in einen Zusammenhang mit uns bringen, sondern wir sind einladend, jeder kann kommen, deswegen auch so ein bisschen dieser demokratische Begriff, also wirklich eine Begegnung von allen Menschen hier und kein Ausschluss oder keine Nichteinladung, weil man da irgendwelche Befindlichkeiten geweckt hat. Aber nichtsdestotrotz, an ganz kleinen Stellen und an den Stellen, wo es Sinn macht, wo es für uns vertretbar ist, machen wir das auch. Also ein Teil unseres Zeitschriftenabonnements wird eben vom Bertelsmann gestiftet. Ne? Also da ist der Verlag drin. Aber da fängt schon an, es sind dann eben nur Zeitschriften aus der Verlagsgruppe Gruner und Jahr. So, und da muss man dann eben schon schauen. Das ist natürlich so eine Einfluss, also da beginnen dann schon so Einflussnahmen, die man so vertreten kann, den Rest zahlen wir dann aus unserem eigenen Budget. Aber und da sage ich mir, okay, wo ist dir die Grenze? Dann haben wir erst die Luftreinigungsfilter. Ich sag's mal jetzt auch nochmal zugespitzt. Das nächste Mal ist es dann der das Toilettenpapier liefert. Und dann muss man in der Toilette da irgendwie auch noch so. Also man muss dann schon so überlegen, wann komme ich an den Punkt, wo ich wirklich, was sie ja in der Überschrift oder im Einlad, ne, so die Seele verkaufe. Also wann ist es etwas, was gegen unsere Haltung und gegen unsere Einstellung, unsere Arbeit und gegen unsere, ja, wo wir sagen, wo ist unsere Aufgabe in dieser Kommune und dieser Stadt mit dieser Bibliothek für die Menschen? So, ne? Da, bis wohin kann ich da gehen? Das versuchen wir auch, aber da gibt es eben klare Grenzen. Oder anderes Beispiel, meine vorherige Bibliothek, wo ich Leitung war, viele, viele Jahre, Herford, es gibt die Herforder Brauerei. Da haben wir natürlich gesagt, die holen wir uns nicht ins Haus. Wir haben ganz viel Kinder und Jugendliche und da können wir nicht mit so einem Produkt da irgendwie uns da sponsern lassen. Geht einfach nicht. Ne? Also das ist so. Da gibt es, finde ich, schon so bestimmte moralische Grenzen auch und die da nicht überschritten werden sollten. Also auf keinen Fall jedenfalls für eine öffentliche Bibliothek.
Also ich lerne, Haklefeucht geht noch, Tönnies kann ich nachvollziehen.
Aber Herr Kramer, keinem zu nahe treten. Aber ich wollte es nur mal zugespitzt mal deutlich machen. Ne?
Spannend fand ich noch Ihren Aspekten, würde ich gerne Herrn Kramer noch mal weitergeben, wo Sie im Prinzip sagten, naja, Flächen vermieten statt Seele verkaufen. Das stelle ich mir jetzt in einem Tierpark noch relativ einfach vor, wenn es um den Eisstand oder Ähnliches geht. Gehen Sie darüber hinaus oder was für Möglichkeiten haben Sie ganz konkret oder machen Sie auch im Moment schon und sagen, da nehmen wir auch schon ordentlich Geld ein und da arbeiten wir auch mit Leuten vernünftig zusammen, ohne dass, ich sage mal, jemand möglicherweise kein Eis mag, was ja dann auch egal ist.
Nein, also die Möglichkeiten überlegt man natürlich im Zuge des Marketingkonzepts schon. Und ich hatte gerade das Beispiel aus Duisburg genannt. Das ist mir jetzt namentlich halt präsent. Wir selber haben das hier noch nicht, wo eben dann auch große Kooperationspartner einen Teil einer Themenwelt sozusagen übernommen haben. Also da ist dann die Cutter-Anlage Lemurenanlage ist dann an den Reisekonzern Schau ins Land gegeben worden. Aber wie gesagt, wir reden da auch dann über große Beträge. Oder ich weiß gar nicht, welcher Kollege das ist. Es gibt auch eine Sparkassen-Erlebniswelt, wo dann, ich sag mal, Richtung Spielplatz dann gedacht wird. Also das gibt es schon auch in der Zoowelt, in jetzt nicht flächenmäßig verbreitet, aber in einzelnen Fällen gibt es das schon. Was natürlich mit Firmen und so weiter immer sehr gut läuft, sind auch ja einfach Events dann, ne? Wo man dann schon eben auch kooperieren kann, wo die Firmen dann auch den Zoo dann auch als Plattform nutzen können und ihre Mitarbeiter, ihre Kunden oder Ähnliches, also ich sag mal einen Familientag zum Beispiel anbieten. Da werden dann die Kunden gezielt über die Firma angesprochen, werden eingeladen. Man vereinbart zwischen dem Marketingpartner und dem Zoo, werden dann bestimmte Konditionen vereinbart und ein Marketingpaket sozusagen. Und dann haben die natürlich auch eine Flächenwirkung. Wenn die, je nachdem wie groß der Laden ist, können das dann schon einige tausend Adressen dann sein, die da angesprochen werden und die dann hier einen schönen Tag erleben können. Und natürlich, das sind Konzepte, ich sag mal, das läuft ganz gut, ohne dass man eben seine Seele verkauft.
Mhm. Ich will noch mal so ein bisschen auf die politischen Rahmenbedingungen kommen. Herr Tiedemann, ich habe jetzt von verschiedenen Firmen gehört, das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht. Braucht es aus Rahmen der Politik möglicherweise auch so etwas wie einen Handlungsrahmen? Ich stelle mir gerade vor, die Sparkasse ist kommunal. Wenn jetzt der Sponsor Deutsche Bank heißt, können das nicht im Sinne einer öffentlichen Institution möglicherweise sein. Trotzdem bringt es Geld. Was können Rahmenbedingungen sein? Oder wie stellen Sie sich das politisch auch vor, auch möglicherweise künftig als Bundestagsabgeordneter, wo so ein Rahmen für Bibliotheken, für Tierparks oder eben auch andere geschaffen werden kann. Auch dieser moralische Rahmen, den hatte Frau Niermann ja vorhin sehr schön auch schon angesprochen.
Ja, eine Rahmenbedingung wäre natürlich gut. Ich glaube, da muss man sich einfach vielleicht auch einen ethischen Rahmen geben und zu überlegen, was passt überhaupt rein in so eine Förderung. Eine Konkurrenz sich reinzuholen in die Kommune ist sicherlich ein schwieriges Thema. Wenn das in Abstimmung geht, aber das kann ich mir bei einem Geldhaus natürlich nicht vorstellen. Das ist relativ widersinnig, wenn man sich da gegenseitig die Kundschaft abgräbt. Ja, also natürlich, ich glaube, die Aufgaben werden nicht kleiner und wir brauchen sicherlich Unterstützung in den Kommunen, die einen mehr, die anderen weniger. Aber da tatsächlich einen Rahmen zu schaffen, dass größere Finanzen in die Kommunen fließen könnten, bestimmt ein großes Thema. Und ich glaube auch, dass wir zukünftig so darauf hinarbeiten sollten. Ja, das heißt noch lange nicht, dass man Ausverkauf macht, wie ich finde, sondern tatsächlich sich vorzubereiten und Rahmenbedingungen festzuklopfen, an die sich alle halten können, halte ich eher für was Gutes. Dann kann man hinterher immer noch sagen, das ist okay, das ist so, da hole ich mir jemanden rein und das ist auch abgestimmt in der Form, dass ich Gespräche führen kann, sodass ich auch vielleicht Konzepte entwickeln kann. Tue ich das nicht, habe ich bei jeder Anfrage, bei jeder Idee größere Diskussionen und Abwägungen, die, glaube ich, eher hinderlich sind in der Arbeit. Das wäre so ein Gedanke. Also ich glaube, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man Sachen machen könnte, fände ich sehr hilfreich.
Doch, Sie sind zu hören.
Ich war nur okay, gut.
Alles gut. Ich finde es nämlich unheimlich spannend, wie kreativ auch unsere Zuschauer, die weiter ihre Fragen in dieser Runde stellen dürfen, sind, wenn es nämlich um konkrete Ideen gibt. Und offenbar beschäftigen sich viele so ein bisschen damit, ja, wer darf denn nicht? Ich lese mal die nächste Frage vor. Die geht an Sie, Frau Niermann. Die Universität Potsdam hat mit dem Hasso-Plattner-Institut weltweit renommierte Experten integriert. Wäre es denkbar, dass Bibliotheken mit einer IT-Firma zusammenarbeitet, um die digitalen Angebote auszuweiten und zu professionalisieren? Und kann das dann nicht auch digitale Firmenname Ausleihe der Stadtbibliothek heißen? Digitale Firmenname Ausleihe. Das ist an sich ein schweres Wort.
Ja. Hab die Frage ja eben gerade auch schon gelesen. Ich gebe es zu, mir schon ein paar Gedanken gemacht. Ja, also natürlich ist so ein Gedanke, aber da würde ich auch unterscheiden. Hasso-Plattner-Institut ist nicht SAP-Institut. Oder ich sag mal so, im Fall jetzt bei uns hier könnte man sagen, ja, Reinhard Mohn, ne? Warum könnte man nicht den Namen Reinhard Mohn? Also das ist ja eher schon so etwas, wo man sagt, okay, eine Person, ich sag mal, des öffentlichen Lebens oder die ein besonderes, herausragende Leistung gebracht hat. Und Hasso-Plattner ist ja auch noch also Kulturmäzen hoch drei, ne? Da ist ja wirklich da sehr, sehr aktiv. Insofern, ich sag mal, hat das, glaube ich, nicht so schnell in Anführungsstrichen so ein Geschmäckle, als wenn es sozusagen ein Firmenname ist. Und die, also dieses Thema, das mit so einem Art digitalen Ausleihangebot anzubieten. Also wir haben sowas ja. Wir haben ein Musikstreaming-Angebot, wir haben ein englischsprachiges E-Book-Angebot, ein deutschsprachiges, das machen wir im Verbund mit 36 anderen Bibliotheken hier in der ganzen Region. Also da können wir nicht einzeln irgendwas jetzt am Namen ändern. Auch das würde, ich glaube, das würde die Menschen einfach in eine falsche Richtung bringen. Also unter Umständen. Es ist wirklich immer sehr spezielle Fragen, wo man einfach schauen muss, kann man zusammenkommen? Ist es in unserem Sinne? Und ist es auch im Sinne dieser Firma? Ne? Also wirklich, hat jeder diesen Win-Win dabei? Und ich sag mal, Marketing oder Vermittlungsarbeit muss man dann auch wieder leisten, um den Menschen klarzumachen, das ist ganz normal. Ich sag mal, das ist noch das Musikstreaming, was sie vorher auch kannten, meinetwegen, ne, wenn man jetzt so schon ein vorhandenes Angebot umfirmiert. Aber für mich ist es, also es ist nicht pauschal abgelehnt, mit Firmen zusammenzuarbeiten, aber es ist für mich etwas, wo man sehr genau schauen muss und wo beide Seiten wirklich einen guten Weg gehen können, so sage ich es mal, mit einem guten Gewissen auch.
Ich würde ganz gerne, Herr Kramer, vielleicht haben Sie da ein paar Zahlen bereit, nochmal versuchen einzugrenzen, wie groß der Bedarf eigentlich da ist. Sie sagen, im Moment geht es Ihnen wirtschaftlich ziemlich schlecht, weil der Haupteinnahme fällt tatsächlich die Eintrittskarte letztendlich jetzt. Können Sie im etwa sagen, auch im Vergleich vielleicht zu vor 10 oder 15 Jahren, vielleicht für die gesamte Branche, weil Sie auch Vizepräsident der Deutschen Tierparkgesellschaft noch mit rund 120 Mitgliedern, glaube ich, sind, wie viel macht eigentlich der gesamte Bereich Marketing, Sponsoring, Namensrechte, was alles darunter fällt, insgesamt aus und im Vergleich auch zu den Eintrittskarten, also über wie viel Geld reden wir, das im Fall des Falles ja mehr oder weniger werden könnte?
Ja, das bringt mich im Prinzip zurück zu meinem Ausgangsstatement, weil es schon so ist, dass der Großteil eben durch, das hängt dann von der örtlichen Situation des Zoos, des Tierparks ab, entweder durch die Kommunen in der Regel, also durch die öffentliche Hand als Zuschüsse fließen oder eben die Haupteinnahmequelle bei allen, die Hauptbewegung ist natürlich das Besuchergeld, also sprich die Eintritte. Und bei uns machen die Eintritte nahezu, also ich sag mal, besucherabhängige Einnahmen, da gehören bei uns natürlich auch noch die Gastronomie und Ähnliches dazu, machen bei uns, wie gesagt, für den notwendigen Turnaround 100% aus. Natürlich nehmen wir auch jeden Zuschuss und jede Förderung gerne. Es ist also eher ein, was das Marketing angeht und Sponsoring angeht, ist es eher ein Bereich, gerade in der Zoowelt, wo wir über den investiven Bereich reden. Also gerade, wenn es um die Fortentwicklung des Unternehmens geht, sprich neue Gehege, neue Anlagen und Ähnliches, da sind dann in der Regel, wahrscheinlich auch, weil es so präsent ist, dann und öfter in der Presse eben auch Firmen durchaus bereit, auch das Ganze zu unterstützen. Und dann reden wir für die Einzelinvestitionen schon über sehr große Anteile, macht aber, ich sag mal, in der Summe geschätzt, genaue Zahlen habe ich jetzt keine, hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie groß der Zoo ist, aber ich sag mal, niedrigen zweistelligen Prozentbereich im Gesamteinnahmekontext ab. Also das meinte ich auch mit dem Eingangsstatement. Dieses Geld rettet nicht eine zusätzliche Art, schon gar nicht, wenn auf der anderen Seite dafür Zuschüsse oder Ähnliches gekürzt werden, sondern wenn man Marketing versteht als echten Zusatzgewinn, der Zusatzarbeit bedeutet, keine Frage, aber eben als Zusatzeinnahme, wo ich bestimmte Investitionen, bestimmte Projekte und so weiter voranbringen kann, dann bin ich gut aufgestellt. Und das muss eigentlich auch, das ist mein Grundverständnis jetzt auch als Geschäftsführer, als Betriebswirtschaftler sozusagen, dann auch in dem Fall das Grundverständnis erstmal auch sein, eine möglichst hohe Eigenwirtschaftlichkeit auch zu haben, denn das ermöglicht Freiräume, die komplette Abhängigkeit natürlich von Zuschüssen von der öffentlichen Hand bringt einen logischerweise immer in Zugzwang, wenn es dann um kommunale Sparrunden und Ähnliches geht. Und deswegen ist ein langfristiges Marketingkonzept echt hilfreich, um Zusatzeinnahmen generieren. Sie müssen dann aber auch an der Stelle, wo sie generiert werden, bleiben dürfen.
Okay, wenn wir über Zukunft sprechen, dann sprechen wir gerade bei den Bibliotheken von Niermann wahrscheinlich sehr stark über das ganze Thema Digitalisierung. Wie weit sind Sie, das dürfen Sie Herrn zum Schluss auch Herrn Tiedemann für die politische Seite nämlich anschließend mitgeben. Was brauchen Sie vor allem? Was davon können Sie möglicherweise über, ich sage mal, Marketingmaßnahmen, welche Art auch immer, regeln und welche Bedeutung oder welche Rolle spielt das? Wie viel Investitionen mit Blick auf die Zukunft brauchen Sie eigentlich? Wie viel teurer wird Bibliothek in Zukunft? Oder zumindest vorübergehend, um zu digitalisieren.
Das ist jetzt ein großes Thema. Also wir in Gütersloh sind jetzt, wie viele andere Kollegen auch, da schon lange unterwegs. Das ist nicht erst seit Corona so. Das hat uns in dieser Corona-Zeit oder im letzten Jahr auch wirklich gerettet, dass wir eine, ich würde mal fast sagen, die einzigen Kultureinrichtungen oder städtischen Einrichtungen waren, die fast vom ersten Schließungstag an noch Angebote machen konnten, weil wir eben schon digitale Angebote haben. Aber der Trend ist natürlich so, dass wir die immer weiter ausweiten wollen, ist natürlich auch jetzt verstärkt durch solche Zeiten, die wir jetzt hinter uns haben. Also insofern, und wir aber trotzdem parallel natürlich noch den physischen Bestand vor Ort haben, auf alle Fälle. Ich sag mal so, wir sind vielleicht eine der einzige oder sind vielleicht sogar die einzige Einrichtung oder Ort, wo die Menschen sozusagen beide Systeme, also eine digitale Welt und eine sehr analoge Welt, kennenlernen. Also wir sind ein sehr analoger Ort, wir sind ein offener Ort, ein Treffpunktort mit Veranstaltungen, mit Lesecafé, Leseförderungsaktionen und. Und wir sind eben aber auch ein relativ digitaler Ort, also mit sehr vielen digitalen Angeboten schon, die wir jetzt eben natürlich weiter ausbauen wollen. Ich sag mal so Richtung Bundespolitik kann ich da ein ganz großes Thema mitgeben, was gerade auch ganz aktuell ist. Herr Tiedemann nickt, glaube ich, schon. Das ist nämlich die Lizenzgebung von E-Books. Das ist gerade so ein ganz heißes Thema zwischen der Verlagswelt, dem Börsenverein und unserem Dachverband, weil wir da leider so ein bisschen an der kurzen Leine gehalten werden von den Verlagen. Diese Gleichwertigkeit von analog und digital dort nicht stattfindet. Also diese digitalen Medien werden uns oft sehr verspätet erst überhaupt zur Verfügung gestellt. Geld hätten wir dafür, aber wir dürfen gar nicht. Also das ist ein ganz heißes Thema, was auch wirklich nur auf der bundespolitischen Ebene geregelt werden kann, rechtlich. Aber insofern ist da Bedarf da. Es gibt ja auch einen großen Neustart Kultur, großen Fördertopf, ganz toll von der Bundesregierung. Da ist auch sehr viele Millionen sind in die Bibliotheken zur Förderung geflossen, letztes Jahr schon, in einen Projekttopf Wissenswandel. Wir haben auch einen Antrag gestellt, ein paar Tage zu spät, weil der Antrag schon am ersten Tag, am 2. November, völlig überzeichnet war. Also das zeigt diesen Riesenbedarf. Wir haben einen Antrag von fast 100.000 Euro gestellt, mit ganz vielen digitalen Themen, Ausbau von digitalen Services, Angeboten etc. Und warten jetzt sozusagen ja diese neue Milliarde, die da ja reinfließen soll, wird ja jetzt wieder aufgeteilt, dass da hoffentlich genug auch für uns als Bibliotheken in den Bibliotheken landet und dass unser Antrag dann auch durchgeht. Aber da ist schon großer Bedarf da. Ganz großer Bedarf, auch in Form von so Management. Also wir haben zum Beispiel beantragt zum Buchungssystem für Arbeitsplätze, für Räume, für Veranstaltungen. Das haben wir bisher auch alles so ein bisschen per Mail, händisch, Telefon, vor Ort gemacht. Und das hat uns ja auch diese Krise gelehrt, ne? Also das auch alles mehr zu digitalisieren. Also insofern könnte ich da jetzt zig Sachen noch aufzählen. Da ist schon ein großer Bedarf da. Aber natürlich die Frage, das geht mir ja parallel durch den Kopf, das jetzt zu verbinden mit einem Firmennamen, ja, das könnte man sich vielleicht bei dem einen oder anderen vorstellen. Wir haben zum Beispiel so einen Abholschrank, wie so eine Paketstation, ne, wo man im Grunde außerhalb unserer Öffnungszeiten und ohne uns als Personal seine Vormerkungen oder seine reservierten oder bestellten Medien abholen kann. Also dieses Click-and-Collect-Ding, was wir da jetzt aktuell auch wieder machen. Da könnte man sich natürlich vorstellen, dass man so einen Schrank, ne, so mit einem Firmennamen belegt. Wieso nicht? Ne? Also das wäre möglich. Sollten wir keine Förderung bekommen, ich hatte gestern Kulturausschuss, da habe ich auch gesagt, okay, unsere Eigenmittel nehmen wir dafür, was umzusetzen aus diesem Projektantrag, aus unseren Inhalten und wir würden eben natürlich auch schauen, wie wir andere sozusagen Finanzierung, Förderung hinbekommen. Aber das ist ein Aufwand und das muss man eben erstmal so in unserer Struktur dann auch schaffen. Das ist nicht mal so ein Anruf und dann läuft es, sondern no, das haben wir ja schon gerade jetzt so gehört. Das ist ein etwas längeres Prozedere, da eine vernünftige Partnerschaft zu finden.
war kein Anruf, aber auf jeden Fall ein Aufruf an den Bildungspolitiker, Herrn Tiedemann. Da gebe ich Ihnen zum Schluss nochmal tatsächlich das Wort. Wird es gelingen, diese Digitalisierung, sage ich mal, finanziell so abzusichern, auch politisch mit den Rahmenbedingungen vor Ort durch die Kommunen, aber natürlich auch durch Rahmen von Bund und Ländern? Oder wie viel mehr im Bereich Sponsoring, Namensrechten künftig werden ehrlicherweise Frau Niermann und Herr Kramer künftig gebrauchen, um diese riesen Mammutaufgabe letztendlich zu wuppen? Welche Hoffnung können Sie machen? Und welchen Zahn müssen Sie ziehen?
Ja, also ich, ich bin ja sehr, sehr bildungsorientiert unterwegs als Lehrer und habe in vielen Fortbildungen quer durch Deutschland mir ganz viele Meinungen angehört und mit vielen Kollegen gesprochen. Der Digitalpakt macht mir weniger Hoffnung, als die Zahl ausdrückt, diese 5 Milliarden, die da im Raum stehen. Also Fakt ist, glaube ich, dass wir es einfach verkehrt rum aufzäumen. Ja, also es wird nicht alles gelöst, nur weil wir eine Hardware haben oder natürlich ist auch eine Infrastruktur notwendig, um überhaupt vernünftig arbeiten zu können. Ich bin mir sicher, die Bibliothek hat so dicke Glasfaserkabel in der Erde liegen, schon lange. Die hätte ich gerne in der Schule. Aber das Grundproblem und auch die Lehrer, die sicherlich im Fortbildungssystem noch mehr unterstützt werden müssen, damit da auch wirklich punktgenau Fortbildung ankommen. Aber allen voran ist die ganze Digitalisierung etwas, was bei uns im Kopf stattfinden muss. Ja? Und ich glaube, dass wenn dieser Funke nicht da ist bei den Menschen, die Gelder bewilligen können oder wo dann auch Anträge ausgefüllt werden, wo wir eine Umsetzung haben müssen, wenn das nicht passiert, ja auch bei Lehrern, dann brauchen wir uns um Digitalisierung in den nächsten 10 Jahren keine Gedanken machen. Ja, dann werden wir hinterherlaufen und werden niemals Geschwindigkeit aufnehmen.
Das zum Beispiel ist etwas, wir haben ein Programm aufgelegt, App in die Bibliothek, weil wir Grundschullehrern, die plötzlich mit Tablets hier ausgestattet worden sind, weil eine große Firma, Medienfirma, das sozusagen über die Stadt hinweg, ne? So, und die saßen nur mit ihren Tablets und was machen wir jetzt? Und dann haben wir denen gezeigt, welche Apps zum Beispiel im Bereich Leseförderung toll sind und gut sind und wie das handhabbar ist und wirklich die in hier so einen Raum gesetzt und jetzt macht man mit diesem Tablet und wie macht man es an und aus, so ganz einfach, bis dann irgendwann mal ein Lehrerin sagte, ach, ist ja ganz, das ist ja echt sehr spielerisch, das ist ja wirklich nett, ne? Wie man da so, also das heißt, sozusagen, wenn wir es schaffen, und das ist unser Ansatz auch, den Mehrwert für die Menschen deutlich zu machen, den sie damit haben, dann ist das auch gut. Also wir haben genauso, werden auch weiterhin analoge Veranstaltungen hier haben, aber wir werden jetzt eben auch überlegen, wie weit wir unsere, ich sag mal so kleinen digitalen Formate sozusagen mit wieder in Öffnungszeiten auch mit reinnehmen, weil wir darüber einfach auch nochmal andere Menschen und andere, ich sag mal, Generationen vielleicht sogar erreichen. Aber wir haben auch eine Jugendreihe, wo man denkt, na, die sind alle ganz digital unterwegs. Nee, die sagen, nee, wir wollen wieder zu euch kommen. Wir wollen wieder, wir wollen wieder, also die machen so Do-it-yourself-Sachen und so ein bisschen Makerspace. Wir wollen wirklich so real was machen. Also das ist so für uns auch immer ein Austangieren von Bedürfnissen der Menschen und Angeboten dann.
Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten noch. Entschuldigung, ein ganz kurzer Schlusssatz. In der Kunst gibt es von Google, natürlich Google Arts, die haben geschafft, dass sie alle so Museen der Welt gesammelt haben und man könnte quasi auf die Seite gehen und jedes Museum besuchen virtuell. Da gibt es teilweise sogar Touren dazu. Also das ist ganz großartig. Deswegen die Frage für Herrn Kramer, ob sie zukünftig eine virtuelle Tour auflegen würden, weil ich glaube, die Menschen würden auch tatsächlich sich den Zoo virtuell angucken.
Ganz kurz, ja, die Konzepte gibt es, aber auch da, ich sag mal, nur Digitalisierung an sich soll kein Selbstzweck sein. Also das Tier werden wir nicht digitalisieren und dieses Erleben mit allen Sinnen, Fühlen, Riechen und so weiter, das Kernerlebnis bei uns wird sicherlich analog bleiben müssen, aber alle Prozesse drumherum sind auch wir dabei zu digitalisieren.
Da bin ich zugegeben, das ist dann mein Abschlusswort, sehr froh drüber. Ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, in Brandenburg sind seit dem Sonntag tatsächlich die Tierparks wieder geöffnet. Ich war gleich am Sonntag drin und es ist was anderes, als wenn ich das Ganze in einer App denn mir anschaue. Der Verkauf von Namensrechten, wir sind zum Schluss in eine sehr spannende Digitalisierungsdiskussion gekommen. Ich glaube, dazu sollten wir nochmal einzeln etwas machen, weil ich merke, dazu könnten wir nochmal eine weitere Stunde auf jeden Fall einlegen. Ganz beantwortet, finde ich, haben wir die Frage heute zwar nicht. Sprudelnde Einnahmequelle, habe ich gelernt, ist es nur sehr bedingt. Für Zukunftsinvestitionen kann das interessant sein, wenn es die richtigen Partner sind. Verkauf der Seele ist aber die große Gefahr. Das zumindest nehme ich aus diesem heutigen Gespräch mit. Ganz herzlichen Dank, Frau Niermann, Herr Kramer und Herr Tiedemann für diese Runde und Ihnen jetzt einen schönen Nachmittag.
Danke auch.
Vielen Dank.
Ja, gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich auch bei allen, die zugeschaut oder zugehört haben, auch für die Fragen. Ich habe jetzt gerade gesehen, es ist tatsächlich nochmal, nein, es war gar keine Frage, es war sogar einfach nur noch ein Danke. Dann lese ich das vor, ist doch ein schönes Ende. Danke für die spannenden Einsichten, schreibt hier im Chat noch jemand. Trotz aller Skepsis, auch der Darstellung von Beispielen, wo Unternehmen und öffentliche Institutionen bereits erfolgreich zusammenarbeiten, das war für mich sehr lehrreich. So, wenn das ein Abschluss ist, dann freue ich mich doch wunderbar und danke ganz einfach und ja, wünsche Ihnen da noch einen schönen Tag.
Von uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
Da startet nämlich das Messeevent des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie.
Ob internationaler Konzern oder kleines Startup, visionäre Ideen und ihre Macher in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns.